Bevor wir einsteigen, möchte ich auch noch ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du durch dein lebendiges Wort zu uns reden möchtest. Und wir bitten, dass du doch einfach Herzen schenkst, die verstehen, Ohren, die hören, Augen, die sehen. Und Herr, Gnade zur völligen und erneuten und treuen Hingabe an dich, Herr Jesus Christus. Und gib mir auch Gnade, dein Wort in rechter Weise zu verkünden. Dir allein sei alle Ehre. Amen. Menschen haben Furcht. Furcht vor Krankheit und Tod, Furcht vor familiärer und materieller Not, Furcht vor Verlassensein und Einsamkeit, Furcht auch vor Bedrohlichem und Zukünftigen. Woher kommt diese Furcht? Woher? Und woher ist es, dass alle Menschen von Furcht geplagt sind? Seit sich das erste Menschenpaar von der Autorität und Abhängigkeit Gottes losgesagt hat und den Weg der Selbstbestimmung gewählt hat, prägen Furcht und Angst die ganze Menschheit. Aus dem Anfang der Bibel wissen wir, dass eben nicht die erhoffte Freiheit und großartige Unabhängigkeit genossen werden konnte, sondern dass sie von Scham und Furcht geplagt wurden. Sie versteckten sich vor Gott. Sie bedeckten ihre Nacktheit und hatten Angst. Der einzige Weg aus dieser alles durchdringenden Furcht ist der Weg wieder zurück. Zurück unter die Autorität Gottes und zurück in die Abhängigkeit von ihm. Und das nennt die Bibel Umkehr oder Bekehrung. Und dennoch müssen wir aber auch sagen, bleibt auch für Menschen, die eine lebendige Beziehung zu Gott haben, dennoch bleibt im Innern die Veranlagung bestehen, sich eben trotzdem in gewissen Lebenssituationen zu fürchten. Ja, wir müssen feststellen, Christen ohne Furcht gibt es nicht. Aber es gibt praktische Wege, wie Christen mit der Furcht umgehen können und diese überwinden. Heute Morgen möchte ich deshalb einen Bibeltext betrachten, der verschiedene Aspekte unseres Glaubenslebens aufzeigt und deutlich macht, dass niemand sich zu fürchten braucht, der auf den Herrn Jesus Christus vertraut. Der Bibeltext wurde gerade von Peter Malgo vorhin gelesen. Nochmal vielen Dank auch für die einleitenden Worte, die so passend waren. Ja, Markus 4, Vers 35 bis 41, diese Sturmstillung. Ja, diese besondere Begebenheit ist eines der erhabensten Zeugnisse der absoluten Autorität Jesu Christi. Er hat absolute Autorität über die gesamte Schöpfung, über die Natur. Und so beweist er mit seinen Taten, nicht nur mit seinen Worten, wer er wirklich ist. Jesus ist Gott. Denn nur Gott kann Wind und Sturm und Wellen stillen. Das wissen wir aus dem Psalm 89. Psalm 89, Vers 9 bis 10, da heißt es: O Herr, Gott der Herrscharen. Wer ist mächtig wie du, Herr? Und deine Treue ist um dich her. Du beherrschst das ungestüme Meer. Wenn sich seine Wogen erheben, so stillst du sie. Jesus ist Gott. Nur Gott kann das. Aber die Sturmstillung ist weit mehr als ein gewaltiges Wunder des Herrn Jesus und eine Offenbarwerden seiner Göttlichkeit. Wenn es nur bei der physikalischen Stillung des Sturmes bleibt, dann bringt das für uns heute im 21. Jahrhundert entscheidende, ja, erhebliche Schwierigkeiten mit sich. William Barclay hat es einmal so ausgedrückt: Wenn darin, also in dem Offenbarwerden seiner Macht und in dem Geschehen dieses Wunders, wenn darin der ganze Sinn der Geschichte besteht, dann können wir wohl fragen, weshalb tut er es denn nicht heute auch? Wie kann er zulassen, dass Menschen, die an ihm hängen, heute in der brüllenden See umkommen, statt dass er sie vor dem Ertrinken bewahrt? Mit der Sturmstillung werden wir ganz praktisch ermutigt. Jesus ist in all den Lebensstürmen seiner Kinder mit im Boot. Er bändigt den Sturm auf die Weise, dass Stille und Friede in dein Herz kommen, dass hier diese Ruhe einkehrt, die kein Sturmwind wegblasen kann. Deshalb fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Das führt uns zum ersten Punkt heute Morgen. Fürchte dich nicht, wenn dir Jesus einen Auftrag gibt. Hier in unserem Text beginnt diese Begebenheit im Vers 35. Markus Kapitel 4, Vers 35. Da heißt es: Und an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Nun, jener Tag, was war denn das für ein Tag? Jesus befand sich in Kapernaum am nordwestlichen Ufer des See Genezareth. Es war ein ausgefüllter Tag mit Predigten über den Sämann, das Licht und auf dem Leuchter, dem Wachstum der Saat und dem Senfkorn. Schließlich wurde es Abend und Jesus hatte vor, seinen Jüngern und sich ein wenig Entlastung zu verschaffen. Und er sprach deshalb diese Worte, ja, er gab ihnen den Auftrag: Lasst uns hinüberfahren ans andere Ufer. Eigentlich war es ein Befehl. Nicht optional, nein. Leute, wir gehen jetzt rüber. Und zwar mit dem Ziel, das östliche, viel weniger dicht besiedelte Ufer des Sees, dieses Gebiet der Gadarener, wie es in Markus 5, Vers 1 genannt wird, anzusteuern. Heute, für alle, die schon mal dort waren, wird diese Gegend Kursi genannt. Das griechische Wort, das hier für fahren verwendet wird, heißt in der Parallelstelle in Lukas 8, 23, segeln. Also optimale Bedingungen, um mit einer leichten Brise schnell ans andere Ufer und damit zur Ruhe von den vielen Leuten zu kommen. Nun, keine wirklich großartige Herausforderung für die Jünger, von denen einige erprobte Fischer waren, Berufsfischer. Vielleicht haben sie sich gesagt: Ja klar, Herr, das machen wir doch. Keine Sache für uns, oder? Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du Jesus nachfolgst und seinem Wort gehorsam bist, dann soll dich genau diese Situation Zweifaches lehren. Denke nicht über seinen Auftrag, ah, das ist doch voll easy, das ist doch kein Problem für mich. Wir wissen aus den nächsten Versen, dass da noch gröbere Probleme auf sie zukommen. Und das andere ist, fürchte dich auch nicht, wenn er dir einen Auftrag gibt, in dem du seufzt, oh, das schaffe ich nie. Denn wir wissen auch aus den nachfolgenden Versen, dass Jesus über die Maßen geholfen hat. Vertraue darauf, dass sein Wort, dass seine Wege, seine Aufträge für dich genau richtig und perfekt sind für dein persönliches Leben. Nicht für das des anderen, nein, für dich. Und das führt uns zum nächsten Punkt. Fürchte dich nicht, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Vers 36 hier in unserem Text. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da in dem Schiff war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. Aus dem Anfang dieses Kapitels, in Kapitel 4, Vers 1, da lesen wir, dass Jesus am Ufer war, er fing an, Markus 4, Vers 1, sie am See zu lehren, und es versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm, so dass er in das Schiff stieg und sich auf dem See darin niedersetzte, und das ganze Volk war am See auf dem Land. Ja, so hatte er gewisse Distanz, das Wasser und die Umgebung war dann wie eine natürliche Arena, wo alle ihn wunderbar hören konnten. Nun, hier am gegen Abend war er immer noch im Schiff. Seit Stunden, wie er da im Schiff war. Und nun ging es ohne weitere Vorbereitung hinüber auf die andere Seite des Sees. Wie gesagt, müde, ausgelaugt, nach einem strengenden Tag. Und jetzt mit Jesus unterwegs durch die Nacht. Das Schiff besaß Ruder und auch Segel. Und es war offensichtlich genug groß für die 12 Jünger und den Herrn. Ein solches Boot aus dem ersten Jahrhundert wurde 1986 am westlichen Seeufer des See Genezareth bei Magdala gefunden. Es wurde dann sorgfältig durch den es wurde freigelegt durch den extrem tiefen Wasserstand, sah man gewisse Überreste, wurde freigelegt, restauriert, und die Überreste können heute noch im Kibbutz Ginosa bestaunt werden und erinnern jeden, dass diese Geschichte hier tatsächlich sich so zugetragen hat. Nun lesen wir etwas Interessantes, das man ja so beinahe überliest oder übersieht. Es heißt da, es waren auch andere kleine Schiffe bei ihm. Beim damaligen Fischfang auf dem See Genezareth war es durchaus üblich, dass Fische nicht nur mit einem Schiff da hinausfuhren, sondern in einem Verband mit vielen verschiedenen Schiffen. Der Historiker Josephus Flavius berichtet davon. An einem Ort berichtet er, dass es hunderte Schiffe waren, heute kaum vorstellbar, aber die hatten natürlich keine großen Ausmaße. Und die Bibel betont, es waren kleine Schiffe, das heißt, es waren kleinere als diejenige, in der er sich befand. Wie viele es waren, ob sie Jesus auf der Überfahrt einfach begleiten wollten und vielleicht weitere Zeichen und Wunder sehen wollten oder einfach nur schön friedlich in der Abendbrise da nebenan segeln und dann vielleicht noch zwischendurch mal ein bisschen fischen. Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass Jesus nicht bei ihnen im Boot war. Und dass es eine ganze Flotte von kleinen Schiffen, Betonung auf Mehrzahl, war. Und wir fragen uns, wie ist es wohl ihnen im Sturm ergangen? Sind sie gekentert? Ertrunken? An wen hätten sie sich denn in dem tosenden Sturm wenden sollen? Wenn ich das mal geistlich anwenden darf, es ist so tragisch, dass es Menschen gibt, die viel von Jesus gehört haben und ihm ein Stück weit auch in den Nebenschiffen begleiten, aber ihn nie wirklich in ihr eigenes Schiff eingeladen haben. Und das geht ein Stück weit recht gut. Da ist kein Unterschied. Läuft alles tipptopp. Aber nur so lange, wie alles glatt läuft. Wenn dann der Wind aufkommt und die Not hereinbricht, dann sind sie absolut alleine auf sich selber geworfen und damit verloren. Denn derjenige, der helfen kann, ist nicht dabei. Nur wenn du Jesus in dein ganz persönliches Lebensboot, in dein Herz eingelassen hast, dann brauchst du dich nicht zu fürchten und darfst ganz getrost mit ihm unterwegs sein. Und wie nötig das ist, zeigt der nächste Vers. Denn nun geschieht etwas höchst Irritierendes. Es kam plötzlich ein verheerender Sturm auf. Unvermittelt befanden sich die Jünger in allergrößter Not. Und bitte, verstehen wir das nun richtig? Das ist eine praktische, seelsorgerliche Lektion für unser Christenleben. Sie befanden sich nicht in Not, weil sie dem Herrn ungehorsam waren, sondern sie befanden sich in Not, weil sie dem Herrn gehorsam waren. Schon eine besondere Lektion, oder? Das kann durchaus sein, dass du mit dem Herrn bist und hier die größeren Schwierigkeiten erlebst, als wenn du an Land geblieben wärst und ihm nicht gehorsam gewesen wärst. Das führt uns zum dritten Punkt heute Morgen. Fürchte dich nicht, wenn du wegen Jesus in Not kommst. Ich habe bewusst geschrieben, wegen Jesus sind sie in dieser Not. Vers 37, und es hob sich ein großer Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon zu füllen begann. Nun, Jesus wusste bestimmt, dass dieser Sturm kommen würde und hätte das auch verhindern können, wenn er gewollt hätte. Er ist Gott. Aber das, was die Jünger tagsüber vom Wort Gottes gehört haben, was er sie gelehrt hatte, das sollte nun in nächtlicher Praxis erprobt werden. Der See Genezareth ist bekannt für plötzlich auftretende schwerste Sturmböen. Er ist der tiefstgelegene Süßwassersee der Welt, circa 212 Meter unter Meeresniveau, mit 21 Kilometer Länge und 13 Kilometer Breite, ist er flächenmäßig, damit wir das vor Augen haben, im Vergleich mit dem Vierwaldstättersee zum Beispiel fast 50% größer. Aber seine mittlere Tiefe ist im Vergleich zum Vierwaldstättersee viermal kleiner. Deshalb wird der See Genezareth sehr schnell aufgewühlt. Die Fallwinde entstehen durch die besondere Lage, meine in einem großen Bild gesehen, liegt der See Genezareth im Jordantal, in einem V-Tal. Aber darüber hinaus ist es eine besondere Lage, wie ein Bassin umrahmt von Hügelzügen mit 500 Meter hohen Hochebene, die zum Teil schroff eben zum See hin abfallen. Im Osten ist es der Golan, im Westen die Gegend um Tiberias mit dem Berg Arbel und hinten natürlich dann gegen Norden zu ist das Huletal, weiter oben dann der Hermon. Ja, und vom Hermongebirge und vor allem vom Mittelmeer her treffen dann kühlere Luftmassen auf den See, auf die erhitzte und feuchte Luft, die dann über dem See lag. Und dieser thermische Austausch, der kann innert Minuten orkanartige Fallwinde bewirken und auf dem See im Winter bis zu über 2 Meter hohe Wellen auslösen. Das ist heute noch beobachtbar. Das Besondere ist, dass die Jünger wegen Jesus in diese Not kamen. Sie haben nicht leichtsinnig gehandelt, als sie auf den See hinausstachen. Sie waren schlicht und ergreifend dem Auftrag des Herrn völlig gehorsam. Zudem waren sie mit den Gegebenheiten des Sees bestens vertraut und nichts, aber auch gar nichts wies auf diesen großen Sturm hin. Ja, und als dann dieser Sturmwind plötzlich kam, da haben sich diese Fischersleute bestimmt mächtig ins Zeugs gelegt, haben sofort die Segel eingeholt und mit dem Rudern das Boot optimal auf Wind und Wellen ausgerichtet. Und bestimmt haben sie begonnen, sogleich das eindringende Wasser wieder herauszuscheffeln, aber es kam mehr rein, als dass sie rausschafften. Das hatten sie so noch nie erlebt. Waren ihre Bemühungen falsch? Keineswegs. Als Christen sollten wir bekannt sein als tüchtige, als fleißige, als hingegebene Arbeiter, die alles geben, vollen Einsatz. Aber es gibt Situationen, in denen die Not größer ist als die Kraft, wo die Herausforderungen stärker als das Können ist. Und in dieser Situation steckten die Jünger. Erst im Sturm, in dieser unerwarteten, bedrohlichen Situation erkennen sie ihre eigene Ohnmacht. Liebe Geschwister, auch in unserem Leben gibt es Stürme, die so plötzlich über uns hereinbringen und uns verwirren. Wieso jetzt das? Wir fragen uns, haben wir etwas falsch gehört oder falsch verstanden oder falsch gemacht? Nun, dieses Fragen in großer Not ist immer gut. Es ist immer gut. Aber das Beste in aller Ohnmacht ist, mit diesen Fragen zu dem zu gehen, der Allmacht hat. Und die Jünger haben genau das getan. Das bringt uns zum vierten Punkt. Fürchte dich nicht, wenn du Jesus nicht verstehst. Vers 38. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Eine schwierige Situation. Und interessant, einmal mehr zeigt Markus als einziger der Evangeliumsschreiber ein lebensnahes Detail. Jesus schläft hinten, vermutlich auf dem leicht erhöhten Heck, auf dem ledernen Ruderkissen des Steuermanns. Mit Erstaunen stellen wir hier fest, dass Schlaf nicht eine Folge des Sündenfalls ist, denn Jesus war ohne Sünde. Mit Erstaunen stellen wir hier fest, dass Jesus eine ganz natürliche Reaktion auf einen anstrengenden Tag zeigt. Er ist todmüde. todmüde. Er schläft im allergrößten Sturm. Wie müde musst du da sein? Seien wir nicht zu fromm, zu geistlich. Schlafen und Essen sind die Gott geschenkten Mittel, um abgearbeitete, todmüde Menschen wieder aufzurichten. Und schließlich stellen wir mit Erstaunen fest, wie Jesus im vollständigen Vertrauen auf seinen Vater und in seiner absoluten Souveränität über alle Ereignisse in der Ruhe ist. Dass hingegen erfahrene Fischer nervös werden, zeigt, wie krass die Situation aus menschlicher Warte war. Das sinkende Schiff versetzt die Jünger in Angst und Panik und sie verstehen Jesus nicht mehr. Sie ärgern sich, klagen ihn an, machen ihm Vorwürfe und beschuldigen ihn der Gleichgültigkeit. In allerhöchster Gefahr bezichtigen sie ihn als lieblos, rücksichtslos und verantwortungslos. Und all das kommt in dem Ausdruck hier im Text ans Licht. Sie schreien, Meister, kümmerst du dich nicht um uns? Kümmert's dich nicht, was da läuft? Im Griechischen wird hier das Didaskale verwendet, der Lehrer. In der Parallelstelle in Matthäus 8, 25, da schreien sie, Herr, rette uns, Kyrie, Kyrie. In Lukas 8, 24 rufen sie, Meister, Meister, wir kommen um. Hier im Griechischen wird ein drittes Wort verwendet, Epistata, beziehungsweise Epistates. Das bedeutet Kommandant. Übernimm Verantwortung, mach was. Das ist, liebe Freunde, überhaupt kein Widerspruch, dass hier die gleiche Begebenheit bei Matthäus, Markus und Lukas berichtet wird, aber das Schreien mit drei verschiedenen Worten weitergegeben wurde. Sondern es ist genau das, was man in einer Situation von allergrößter Todesnot erwarten könnte, nämlich alle schreien durcheinander, alle. Lieber Bruder, liebe Schwester, kennst du auch diese Lebensstürme, wo du das Gefühl hast, der Herr kann und der Herr will nicht eingreifen? Wie oft hast du auch in deiner Lebenskrise dem Herrn zugerufen, Herr, kümmert's dich nicht, dass wir umkommen. Die Umstände können so unverständlich und verwirrend sein, dass sich das Herz fragt, hat der Herr wirklich Acht auf mich? Weiß er wirklich, wie es um mich steht? Und sorgt er wirklich für mich? Lernen wir von den Jüngern, dass es das einzig Richtige ist, im Sturm des Lebens anhaltend und intensiv den Herrn des Lebens anzurufen und ihn um Hilfe anzuflehen. Seht ihr, einer, der damals mit im Schiff war, der sagte später einmal, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das war Petrus in 1. Petrus 5, Vers 7. Der hat das erlebt. Alle Sorgen auf ihn. Er bringt dich ans Ziel. Er sorgt für dich. Die Jünger und mit ihnen wir sollten alle lernen, dem Herrn in jeder Lage völlig zu vertrauen. Denn letztendlich macht das Scheitern unseres eigenen Programms und das Scheitern unserer eigenen Pläne erst seinen großen Plan und seine herrlichen Absichten offenbar. Das führt zum fünften Punkt. Fürchte dich nicht, wenn du mit Jesus Gewaltiges erlebst. Vers 39. Und er stand auf und befahl dem Wind und sprach zum See, Schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Ein Sturm auf dem See Genezareth kann sich auch schnell widerlegen. Aber das Wasser, das Aufgewühlte, bleibt auch nach dem Nachlassen des Windes noch lange, vielleicht stundenlang bewegt. Auch das war den Fischern bekannt. Was für ein gewaltiges, majestätisches Geschehen vor ihren Augen. Und Jesus ist also nicht nur Herr über alle Gewalt des Sturmes, sondern auch über die riesige Energie des aufgefüllten Wassers. Das Wasser würde sich ja irgendwann mal widerlegen. Dass er es sofort still zeigt, Jesus ist der Herr auch über Faktor Zeit. Und Jesus ist immer noch derselbe. Und dennoch müssen wir beachten, wie schon vorhin gesagt, dass dieser Vers kein Versprechen ist, uns sofort aus jeglicher gefährlicher Situation zu befreien. Denn oftmals tut das nicht. Aber unsere Herzen kann er immer und sofort in jeder Situation und an jedem Ort stillen. Jesus tröstet und besänftigt uns, wenn die kalten, rauen Winde des Schmerzes und der Trauer uns anwehen. Bei Jesus finden wir Frieden und Sicherheit, wenn der heiße Windstoß der Leidenschaft uns packt. Bei Jesus finden wir Halt, wenn die Stürme des Zweifels unseren Glauben in seinen Grundfesten zu erschüttern suchen. Und in Jesus Christus finden wir Frieden in allen Stürmen, die das Herz erschüttern. Jesus verwendet hier mit der Bedrohung des Windes dieselben Worte, wie Gott bei der Austrocknung des Toten Meeres in Psalm 106, Vers 9. Er befahl, und hier, er befahl. Und einmal mehr zeigt er dadurch, wer er ist. Ja, Jesus ist wahrhaftiger Mensch. Das zeigt seine krasse Müdigkeit nach einem anstrengenden Tag. Aber Jesus ist wahrer Gott. Das zeigt seine Macht in der Sturmstillung. Nun ist es aber interessant, dass die Bedrohung des Windes auch Ähnlichkeiten zu Dämonenaustreibungen hat. Besessene hatten auch diesen Ausdruck von Gewalt, das lesen wir im Kapitel 5, Vers 4 und 13, da war ein Besessener. Ketten wurden von ihm zerrissen, Fußfesseln zerrieben, niemand konnte ihn bändigen, genauso wie den Wind. Jesus befiehlt den Dämonen zu schweigen, zu verstummen, sehen wir an einer anderen Stelle in Markus 1, 25. Und wie hier in der Sturmstillung, als dann wirklich Stille kam, ist auch bei diesem Besessenen in Markus 5, 15. Er saß ruhig, bekleidet und vernünftig da, stille. Norbert Lied hat einmal in einer Gebetsstunde ungefähr vor 1,5 Jahren zum Thema die Macht hinter der Macht einmal darauf hingewiesen, dass Jesus abgesehen vom Feigenbaum nie unbelebte Materie direkt angesprochen habe. Norbert sagte, ich zitiere, das könnte ein Hinweis darauf sein, wer unsichtbar hinter dem Sturm stand. Es war Satan und seine Dämonen, die verhindern wollten, dass Jesus und seine Jünger das andere Ufer erreichten. Denn dort lebte der besessene Mann und die Dämonen trieben ihr Unwesen. Dazu passt, dass Paulus in Epheser 2,2 beschreibt, dass Satan in der Luft herrscht. Und zudem wird auch in Hiob 1, Vers 12 und 19 beschrieben, dass Satan hinter dem Wind stand, der das Haus von Hiobs Söhnen und Töchtern zum Einsturz brachte. Und im übertragenen Sinn, Epheser 4, 14, ist es nicht der Wind satanischer Lehre, der uns hin und her wirft? Das Bedrohen des Windes und das Stillen des Wassers wird Jesus auch im übertragenen Sinn noch einmal tun. Und zwar, wenn er wiederkommt, um den gläubigen Überrest Israels aus dem schrecklichsten Sturm der Trübsalszeit ins gegenüberliegende Ufer des tausendjährigen Reiches sicher herüberzubringen. Lukas 1, 21, Vers 25 bis 27, da heißt es: Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen, da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Das steht noch aus. Ja, wenn Jesus sein Machtwort spricht, dann legt sich der Wind und es entsteht eine große Stille. Lieber Freund, Jesus kann dein aufgewühltes Herz genauso stillen wie das aufgewühlte Wasser. Rechne auch in den schlimmsten Situationen mit genau dieser seiner Kraft. Du brauchst dich nicht davor zu fürchten. Du darfst ihn anrufen. Er hat Macht und Vollmacht. Aber, das ist auch interessant, wir sollen dann, wenn es geschieht, auch nicht in überschwänglichen Jubel verfallen, sondern vielmehr stille werden. Es wurde hier Stille. Stille in der Gegenwart Gottes, Ruhe, kein lauter Jubelgeschrei, nein, Stille. Gott im Herzen Raum geben, im Herzen in der Stille anbeten. Liebe Freunde, unsere größten Probleme sind nicht die um uns herum, sondern hier mitten in uns drinnen. Nicht Sturm und Wellen bilden die größte Gefahr, sondern letztendlich der Unglaube im menschlichen Herzen. Das spricht Jesus im nächsten Punkt an. Fürchte dich nicht, wenn dich Jesus ermahnt. Vers 40. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr keinen Glauben? Furchtsam kann auch mit feige übersetzt werden. Was seid ihr so feige? Warum gebt ihr so schnell auf? Warum, warum? Und liebe Freunde, Jesus tadelt ihre Aufgeregtheit und nicht ihren Hilferuf. Das ist wichtig zu unterscheiden. Jesus tadelt sie, weil sie Gott zwingen wollten, sofort zu helfen und genau auf die Art und Weise Schwierigkeiten zu beseitigen, wie sie es wollten. Ja, er war verwundert, dass seine Jünger durch einen unerwarteten Sturm seine unverbrüchlichen Zusagen und Verheißungen, ans andere Ufer zu kommen, im wahrsten Sinne des Wortes über Bord warfen. Komm, lasst uns rüber ans andere Ufer. Nein, wir kommen nicht an. Warren Wisby hat einmal gesagt, dass Glaube nicht darin besteht, trotz schwieriger Umstände zu glauben. Glaube bedeutet, ungeachtet von Gefühlen und Konsequenzen zu gehorchen. Die Jünger sahen umher und erkannten die Gefahr. Sie sahen in sich hinein und erkannten die Angst, aber sie kamen nicht auf die Idee, im Glauben aufzusehen und Gott zu erkennen. Jesus sucht auch heute Glauben, Glauben, der ihm alles zutraut und sich völlig auf ihn und sein wunderbares Wort verlässt. Darum fürchte dich nicht, wenn der Herr auch dich ermahnt und dich durch schwere Umstände in Liebe zu sich zieht. Eigentlich hätten die Jünger ihren Herrn ja genug gut kennen müssen, um zu wissen, dass er alles unter Kontrolle hat, oder? Ja, sie haben schon so Gewaltiges bis dahin erlebt. Aber diese Wahrheit führt uns zum siebten und letzten Punkt heute Morgen. Fürchte dich nicht, denn Jesus hat dein Leben im Griff. Vers 41. Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Ja, das war ihnen klar. Die unausgesprochene Antwort lautet: Er muss Gott sein. Er muss Gott sein. Und darauf, in der Gegenwart Gottes, folgt die richtige Reaktion. Es gibt nur eine: ehrfürchtiges Staunen und Anbeten. Liebe Freunde, Menschen, die eine Begegnung mit Gott hatten, sehen wir durch die Bibel, da war ein ehrfürchtiges Anbeten. Johannes, dieser Lieblingsjünger des Herrn, am Schluss seines Lebens in der Offenbarung 1, als er eine Begegnung mit dem Auferstandenen hatte, sank er nieder wie tot. Ja, das ist die normale Reaktion in der Gegenwart Gottes. Ehrfürchtige Staunen und Anbetung, denn mehr zu fürchten als der Sturm außerhalb des Bootes war offensichtlich der mit ihnen im Boot war. Nicht Furcht in Form von Angst, sondern Furcht in Form von anbetender, ehrfürchtiger Unterordnung. Und hier erhielten die Jünger auf krasseste Art und Weise auch die Antwort auf eine Frage, die in Sprüche 30, Vers 4 gestellt wird. Sprüche 30, Vers 4, dort heißt es: Wer stieg zum Himmel empor und fuhr herab? Wer fasste den Wind in seine Fäuste? Wer band die Wasser in ein Kleid? Wer richtete alle Enden der Erde auf? Was ist sein Name und was ist der Name seines Sohnes? Weißt du das? Oh ja, ab dieser Nacht wussten sie die Antwort: Das ist unser Herr. Sein Name ist Jesus Christus, Gottes Sohn. Ist es nicht so, dass wir nach überstandenem Sturm häufig beschämt sind? Beschämt, dass wir so wenig Glauben und Vertrauen in die absolute Souveränität Gottes hatten? Beschämt, dass wir ihm nicht zugetraut haben, dass er eben dennoch alles unter Kontrolle hat, und zwar bis ins kleinste Detail? Beschämt, dass das mein ganzes Leben betrifft und dass er es vorzüglich herausführt. Auch die ganze Corona-Situation. Jesus hat es im Griff, liebe Freunde. Jesus. Diese wahre Begebenheit zeigt, dass Jesus nie einen Hilferuf überhört. Er stillte damals den Sturm und stillt auch heute noch jeden Herzenssturm. Und deshalb musst du nicht verzweifeln, sondern glauben. Und von hier kommt auch dieser so, ja, man sagt ihn so leicht, so ein saloppen Spruch, aber er ist im tiefsten Sinne wahr. Jesus hat uns keine ruhige Überfahrt versprochen, aber eine sichere Ankunft. Die steht fest. Einmal bei ihm. Peter hat es ganz am Anfang in der Einleitung gesagt. Ja, bei ihm. Da hört alles Toben und Streiten auf. Der frühere schottische Prediger Andrew Murray hat es einmal ganz praktisch zusammengefasst. In Zeiten großer Schwierigkeiten sage deshalb: Gott hat mich hierher gebracht. Wie bei den Jüngern. Es war der Herr, der sie ins Boot befahl. Gott hat mich hierher gebracht. Es ist sein Wille, dass ich in dieser heiklen Lage bin und in dieser Gewissheit will ich ruhen. Seine Liebe wird mich auch hier umhüllen und mir die Kraft geben, mich in dieser Prüfung als sein Kind zu bewähren. Er wird aus dieser Prüfung einen Segen für mich machen. Er wird mich Lektionen lehren, die ich jetzt lernen soll und in mir die Gnade wachsen lassen, die er für mich bereithält. Und zu seiner Zeit wird er mich aus der schwierigen Lage befreien. Wie und wann, das weiß nur er. Lieber Freund, wenn du sein Kind bist, gibt es keinen Grund, dich auch nur einmal zu fürchten. Und zwar egal, was kommt. Jesus sagt am Schluss des Matthäus-Evangeliums die bekannten Worte, Matthäus 28, Vers 18, mir ist gegeben, was? Alle Macht im Himmel und auf Erden. Alle Macht. Und wenn Jesus sagt, alle Macht, dann meint er genau das, alle Macht. Nichts läuft da einfach zwischendurch. Er hat alles unter Kontrolle. Er hat jedes Detail deines Lebens im Griff. Und dann im gleichen Kapitel, Vers 20, heißt es, und siehe, was für eine Ermutigung, siehe, ich bin bei euch. Alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Der, der alles unter Kontrolle hat, er verspricht seinen Kindern, dass er bei ihnen ist, alle Tage. Nicht nur an Ostern, Pfingsten und Weihnachten oder am Geburtstag oder. Nein, die Betonung ist auch hier, alle Tage bei uns bis ans Ende der Weltzeit. Darum, fürchte dich nicht. Jesus hat dein Leben im Griff. Und damit komme ich zum Schluss. Ja, diese Begebenheit der Sturmstillung ist die erste von vier großartigen Wundern, die sich im Markus-Evangelium von Kapitel 4 bis Kapitel 5 ereignen. Könnt ihr dann vielleicht mal nachlesen. Jesus beherrscht das Unbeherrschbare hier, Markus 4, 35 bis 41, einen Sturm, den kein Seemann bezwingen konnte. Anschließend sehen wir Kapitel 5, Vers 1 bis 20. Jesus besiegt den Unbesiegbaren, diesen besessenen Gadarener, den kein Mensch zähmen konnte. Jesus heilt das Unheilbare als drittes, anschließend in Markus 5, 25 bis 34, den Blutfluss einer Frau, den kein Arzt stoppen konnte. Später sehen wir Markus 5, Vers 21, 24 und dann 35 bis 43. Jesus verhindert das Unvermeidliche, nämlich den Tod eines Mädchens, den weder Vater und Mutter abwenden konnten. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr. Und wisst ihr, was Jesus am Schluss dieser Serie, in der letzten dieser erhabenen Darstellung seiner Autorität und Vollmacht sagt? Markus 5, 36. Fürchte dich nicht, glaube nur. Du hast nicht auf Sand gebaut, wenn du Jesus vertraust. Du stehst auf festem Fundament. Auf festem Fundament. Fürchte dich nicht, glaube nur. Und das sagt er auch dir heute Morgen. Fürchte dich nicht, glaube nur. Und ja, wenn du nicht glaubst, hast du allen Grund, dich zu fürchten. Jesus sagt nämlich an anderer Stelle, ich will euch zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher, nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Deshalb setz dein Vertrauen auf diesen allmächtigen, allgegenwärtigen, allliebenden, alltreuen, allbarmherzigen Gott, der in Jesus Christus Mensch geworden wurde. Und sage, ja Herr, ich will mich nicht länger fürchten, sondern mein Vertrauen auf dich setzen. Du wirst alles wohlmachen. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Treuer Gott und Vater, wir danken dir für dein wunderbares Wort, das auch so in unser aller Leben hineinspricht. Vergib, wo wir in den Stürmen des Lebens versagt und verzweifelt waren und dir nicht zugetraut haben, dass du es gut machst, und dennoch hast du es herrlich herausgeführt. Und Herr, es sind auch heute Menschen hier, die gerade in so einem Sturm sitzen. Stille du die Herzen. Mach alles wohl, auch mit ihren Lebensumständen. Gib ihnen diese Ruhe im Herzen, die kein Sturmwind wegblasen kann. Segne sie, segne uns alle auf dem Weg dir nach, mit und trotz Stürmen. Und Herr Jesus, schenk doch auch Gnade, dass heute Morgen, wo dieses Wort gehört wird, Menschen hier sind, die sagen, ja Herr, ich will mein Vertrauen auf dich setzen. Schluss mit Furcht, Vertrauen auf den, dem Wind und Wellen gehorsam sind, dir Herr Jesus Christus, und ihr Leben dir übergeben und wiedergeboren werden zu einer lebendigen Hoffnung und tatsächlich ans andere Ufer einmal gelangen, sicher und wohlbehalten bei dir. Wirke es aus Gnaden und segne uns um deines Namens willen. Ja, wir möchten beten, wie es auch in Römer 15 heißt. Der Gott aber der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass sie überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.